Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Januar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Gerhard Pfister ist gestern zurückgetreten. Wir haben es natürlich gemolden. Heute immer noch ein Thema. Wir wollen vor allem auch noch ein bisschen vertiefen, was ich zum Teil auch im Memo schon angezogen habe und der Dominik in einem Kommentar gestern. Dominik hat gestern gesagt, der Lotse geht von Bord. Das ist ein berühmter Spruch, den man gebraucht hat, wo der Otto von Bismarck zurückgetreten ist, wobei er ist gezwungen worden vom Kaiser. Das ist beim Gerhard Pfister nicht der Fall. Er ist nicht gezwungen worden vom Kaiser. Wir haben keinen Kaiser. Gewisse Leute finden das wahrscheinlich schade, aber er ist freiwillig zurückgetreten. Aber was meinst du, Dominik? Kann sich die Mitte halten oder sind sie jetzt im Problem?
Ja, sie haben jetzt, glaube ich, schon ein riesiges Problem, eine Nachfolge zu finden, wo der Weg weitergeht. Es ist noch lustig, dass die meisten Zeitungen auf die gleichen Leute kommen wie wir gestern, die kürzeste Zeit, wer da möglicherweise in die Grenze kommt. Und ja, ich traue es einigen zu, also insbesondere Philipp Regi, wir haben das gestern schon darüber geredet, traue ich es zu. Aber alle anderen, teilweise auch Leute, die bereits jetzt aber schon wieder abgesagt haben, wie Benny Würth oder so, und sonst noch nehmen, bei Tamedia hat man unbedingt noch Frauen auf das Ticket genommen, weil man halt beim Tamedia immer Frauen muss nennen. Man hat dann mit der Isabelle Chasso ist man gekommen oder auch mit der Nicole Barandun aus Zürich. Entschuldigung, ich wollte diesen Damen nicht zu nahe treten, aber sie wissen selber, dass sie nicht das mitbringen, was die Mitte braucht, um den Weg weiterzugehen.
Genau, wobei eben, das ist also nicht nur ein Problem von der Frauen, sondern grundsätzlich ein Problem von der Mitte. Ich glaube, der Gerhard Pfister wird wahnsinnig schwer zum Ersetzen sein, weil ich glaube, dass nämlich auch sein Profil wichtig war. Ist eigentlich, er ist wahrscheinlich der Einzige, der das hätte können machen, mit der doch Glaubwürdigkeit, die er gehabt hat, früher als Konservative, katholisch Konservative. Ich glaube nicht, dass ein Linkskatholik sich getraut hätte, die reformierte BDP zu integrieren. Da braucht es einen, der wirklich in dieser Tradition steht, von der alten katholisch-konservativen Partei, von der alten CVP. Nur der hätte das eigentlich können. Und man muss auch mal betonen, wir haben es gestern gesagt, aber wir haben es noch einmal in Zahlen angeschaut. Ich meine, die Fusion, das ist ein Erfolg. Es gibt jetzt Leute, die mir auch zurückgeschrieben haben, ja, 2,5% hat dazugelegt, das ist ja nichts. Das stimmt. Andererseits in der Schweiz sind 2,5% ziemlich viel in einer Legislatur, das ist relativ viel. Und zweitens, eine Fusion in der Schweiz ist im Fall nicht einfach ein Done Deal. Es ist nicht so einfach, das hätte die FDP auch müssen erleben, Dominik.
Ja, die FDP hat ja 2008 angekündigt, mit den Liberalen, der LPS, wie sie geheissen hat, zu fusionieren. Damals war der Fulvio Belli, Tessiner Nationalrat, FDP-Präsident gewesen. Und man hat dort auch gehofft, dass es einen Wahlsieg 2011 und das ist nicht der Fall gewesen, muss man einfach sagen. Und das hat auch bei der Mitte und der BDP ähnlich können auskommen.
Absolut. Und einfach, damit man die Zahlen mal sieht, 2007, das ist also vor der Fusion von den Liberalen und den Freisinnigen, hat die FDP 15,8% gehabt. Das ist auch eine lächerliche Zahl, muss man dann auch mal deutlich sagen. Früher war die FDP immer über 20% gewesen, aber das ist ein anderes Thema. 15,8. Und die Liberalen haben 1,9 gehabt. Die Liberalen sind aber eine Partei, die sehr, sehr stark war im Welschland. Also von dem her, wenn die im National 1,9 machen, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis, wie sie ja praktisch nur im Welschland und in Basel-Stadt antreten sind. Das ist eigentlich noch recht eine starke Partei gewesen, regional stark. Und nachher müsst ihr schauen, was passiert nach der Fusion. Also 2007, 1,9% die Liberalen, die FDP 15,8. Da hätte man also müssen erwarten, dass sie immerhin auf 17,7 kämen, wenn sie es hätten können zusammenzählen, oder? Und schaut mal, was passiert ist. 2011 hat die FDP verloren. Ist zurückgekehrt, noch mehr zurückgekehrt auf 15,1. und die 1,9% von der Prozentpunkte von der LPS sind weg. Die sind einfach nie gewesen. Man hat überhaupt nichts gewonnen mit dieser Fusion. Man ist sogar schwächer gewesen nachher. Was ganz erstaunlich ist, weil die Liberalen, sind wir ehrlich, die sind eigentlich der FDP viel, viel näher gewesen. Ich meine, das sind ja einfach Rechtsliberale. Das ist der alte Zürcher Rechtsfreisinn. Die hat ja sich auch immer gut verstanden mit den Liberalen im Welschland. Viel einfacher als eine reformierte Partei wie BDP zu integrieren in eine katholische Partei. Und das ist dem Gerhard Pfister gelungen.
Ja, und dann eben den Namen gleichzeitig zu ändern, das C noch rauszustreichen. Ich erinnere mich gut, die, die das nicht so gut finden, die haben ein Podiumsgespräch organisiert, und zwar im Kloster Engelberg. Und der Gerhard Pfister hat mir so richtig gesagt, ja, du musst jetzt kommen, du musst jetzt bei uns in der Innerschweiz verteidigen, warum, dass man mit dieser BDP und eben vor allem auch das Streichen vom C, ich erinnere daran, dass in Engelberg die Ortspartei sich immer noch CVP Engelberg nennt, oder? Das ist, glaube ich, das ist der letzte Hort von dieser alten CVP. Und ich bin dort raufgefahren und ich habe Gerhard Pfister nie so nervös erlebt wie dort vor dem Podium, in einem wunderschönen Saal, in dem Barockkloster. Er war wirklich nervös gewesen. Er hat wirklich nicht genau gewusst, wer da alles auftritt, im Saal vor allem natürlich. Es sind viele Leute aus dem Studentenverein gewesen. Und er hat es aber blendend gemanagt. Ich glaube wirklich, es sind nachher die Leute dort raus, bis auf ein paar, die wirklich ewig gestrig sind, haben alle das Gefühl, Kamol, es könnte klappen. Ich glaube, wir wagen das. Wir haben ja auch immer noch den Präsident, der so denkt wie wir. Und darum, er hat das auch an anderen Orten so gemacht. Er hat einmal einen Auftritt in Langnau. Oder dann bei der anderen Seite. Die hat er auch müssen überzeugen, warum, dass man jetzt hier einem Präsident hinten reinlaufen will. Es war ja immer klar gewesen, dass er Präsident von dieser gemeinsamen neuen Partei bleibt und dass man da mitmachen soll. Und er hat auch dort die Protestanten, die BDPler abgeholt. Und das ist schon sein Verdienst, muss man sagen. Und ich würde auch sagen, ein linker CVPler hätte das, glaube ich, nicht geschafft.
Nein, weil der wäre immer unter dem Verdacht gestanden, oder? Dass er nämlich noch mehr nach links will. Deshalb ist auch interessanter, wie das mit der GLP ist ja jetzt nicht stand gekommen. Vielleicht hätte das der Pfister auch noch geschafft, oder? Weil das ist sicher, einerseits haben wir es jetzt ja gelobt, aber gleichzeitig muss man auch zugeben, er ist ja sehr geschmeidig gewesen, oder? Er hätte eben, wenn er gemerkt hätte, nach rechts funktioniert es nicht so, verliere die Partei, dann gehen wir halt ein bisschen nach links. Das hätte ihm dann auch nicht so wahnsinnig wehgetan. Also in dem Sinn, ja, wir wollen jetzt nicht über den ganz grünen Klee immer loben, aber es ist einfach so, es ist meiner Meinung nach, ich habe es auch so geschrieben im CVP-Memo, ich bin absolut überzeugt, es war einer der erfolgreichsten Präsidenten, die die Partei je gehabt hat. Es war eine Riesenleistung, eine Partei, das ist vielleicht auch noch eine Zahl, die man muss sagen, die sich halbiert hat. Seit 1979, oder? 1979 war das eine Partei, die sicher über 20% war. Und 30 Jahre später, 40 Jahre fast später, ist besser gesagt, ist die Partei halb so gross. Und warum? Wegen dem Europakurs. Und das würde ich auch noch einmal herausstreichen. Das ist nämlich auch typisch, dass das in den anderen Medien überhaupt nicht erwähnt worden ist. Das Rahmenabkommen ist etwas, wo die Partei nochmal wird belasten. Vielleicht gehe jetzt dann gerade wieder zusammen. Und irgendwo habe ich das Gefühl, der Gerhard Pfister hat das geahnt, dass das seiner Partei nichts bringt. Ich meine, BDP, muss man ehrlich sein, BDP ist ja nicht gerade eine Euro-Turbo-Partei gewesen. Sind ein bisschen, oder? Das ist nicht eine Euro-Turbo-Partei. GLP wäre das jetzt gewesen, oder? Also, wie gesagt, ich glaube, er hat auch gemerkt, ich kann mir da keine Meriten mehr holen. Der Zeitpunkt ist gut.
Das ist gut möglich. Und das hat ihn auch wirklich, weil ich bin da bei dir, du hast es gestern gesagt, er ist sicher nicht Fan von dem Abkommen. Das hat man bei Veranstaltungen in Bern in den letzten 4-5 Monaten, jeweils so Parlamentarieröbung, hat man das sehr deutlich gesehen und gehört.
Und du hast es gefragt, oder? In Engelberg, die Glaubwürdigkeit, die er in Engelberg noch hat, die hätte er dann nicht mehr gehabt für das Dossier, wenn er hätte müssen sagen, mehr Innerschweizer gehen unsere Demokratie jetzt einfach auf. Ist kein Problem. Das hätte er nicht, hätte er nicht glaubwürdig können vertreten. Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema. Unseren Schlaf. Der Schlaf ist unglaublich wichtig und das meine ich sehr, sehr ernst. Es gibt unglaublich viele Studien jetzt, die zeigen, wer nicht gut schläft, der stirbt früher noch. Also wenn er noch ein bisschen leben will, könnt gut schlafen und zum guten Schlafen gehört eine gute Matratze. Hört sehr gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, jetzt hoffen wir, dass die Nachricht überall angekommen ist, auch in der Mitte. Das heisst, in der Mitte Partei, damit die auch wieder gut schlafen. Die müssen sich jetzt wirklich gut erholen. Sie haben nämlich eine ganz schwere Zeit vor sich. Gehen wir zu einem anderen Thema. Konzernverantwortungsinitiative ist eine Initiative, die abgelehnt worden ist vom Volk. Man kann immer sagen, noch knapp und so weiter, aber sie ist abgelehnt worden. Wir wollen sie nicht. Was passiert in der Schweiz, wo eine gute Demokratie ist, wo demokratische Entscheide seit 1848 ernst genommen werden? Dominik?
Man bringt es wieder. Und also wir haben ja auf nebelspalter.ch schon darüber geschrieben im Dezember, wie das ausgesehen wird. Das ist wirklich mehr oder weniger das Gleiche, was da wieder kommt. Auch die Argumentation ist die gleiche, da komme ich später noch darauf zurück. Dann hat man es abgefeiert in der NZZ am Sonntag und jetzt natürlich beim Tagesanzeiger muss man es auch noch feiern. Im Titel heisst «Diesmal kommen Sie der Wirtschaft entgegen», da wird wieder behauptet, ja, man sieht dann alles nicht so schlimm, das ist klar, das macht man, um rasch auf Unterschriften zu kommen und die 100'000 Unterschriften zu erreichen. Man tut dann auch selbstverständlich einen Halbbürgerlichen präsentieren, der die Meinung vertritt und wo sich da anstellt. Das, man kann dann sagen, es ist keine links-grüne Initiative, das ist das mal der Lorenz Hess, eben so ein Ex-BDPler, jetzt aus der Mitte, der sagt, ja, also jetzt könnte man da eigentlich schon mitmachen. Das Problem ist, oder man stützt sich eben wieder wie damals darauf, dass man sagt, ja, international geht es genau in die Richtung und wir müssen da mitmachen. Das ist per se schon falsch. Die Schweiz muss nicht mitmachen. Das Zweite ist, dass es international gar nicht in die Richtung läuft. Also man beruft sich da auf das Lieferkettengesetz der EU und es ist alles andere als klar, wie das denn tatsächlich umgesetzt wird. Sogar in Deutschland, die links-grüne Regierung hat gesagt, man müsse das wegbolzen, glaube ich. Ja, so ein bisschen im Millet-Stil, lustigerweise. Und auch andere Länder sagen, nein, das geht nicht, das Lieferkettengesetz, das muss man ganz anders machen. Darum der Obertitel beim Tagi, EU-Regeln als Vorbild, das ist das Prinzip Hoffnung, das entspricht nicht der Wahrheit.
Gut, das ist vielleicht das Lebensprinzip vom Tagesanzeiger, mit der EU untergehen. Nein, ich meine, das ist jetzt wirklich so offensichtlich. Mit der Wahl von Trump ändert sich die Welt sowieso, aber wenn man schaut, das unglaublich schwache Wachstum in Deutschland, in Frankreich, auch in England, muss man leider sagen, Europa ist am Verlieren, Europa ist in grossen Schwierigkeiten und ein grosser Grund ist die Überregulierung, das wissen langsam alle, neben der Energiepolitik, die auch daneben ist und von dem her, wir kommen da wieder auch zum Rahmenabkommen. Es ist absolut falsch, um meinen, das Regulierungsmonster in Brüssel sei noch lange da und man müsse sich unbedingt dem Monster unterwerfen und genau die gleichen Fehler machen, wie die Europäer jetzt gemacht haben. Wirklich nicht. Es läuft auf der ganzen Welt in eine andere Richtung. Aber wie gesagt, es ist interessant. Meiner Meinung nach ist ja nicht nur in Amerika etwas passiert. Wir kommen zu Österreich. Österreich ist auch ein Land, wo immer interessant ist, weil dort Sachen passieren, die dann ab und zu durchaus ein bisschen Signalwirkung haben, vor allem für Deutschland. Wir wissen es, in Österreich gibt es immer noch keine Regierung, das ist auch unglaublich, man gewöhnt sich langsam daran, dass die demokratischen Staaten von Europa einfach monatelang keine Regierung mehr da ist. Früher hat es das nur in Belgien gegeben oder in Deutschland, in Italien, jetzt sind wir bei Österreich. Was sind dort News?
Ja, am 29. September vom letzten Jahr, das ist schon ziemlich lang her, hat Österreich gewählt. Der Wahlsieger war die FPÖ gewesen, aber der damalige und jetzige Bundespräsident, der Grüne, Van der Bellen, hat gebellt und gesagt, die FPÖ, die kommt nicht in Frage als Kanzlerschaft und hat den Auftrag an zwei Platzierten, an die Schwarzen, an die ÖVP gegeben. Und die Koalitionsgespräche, die es dann gegeben hat, zwischen der Roten, der SPÖ und eben der ÖVP und den NEOS, das ist so die neue liberale oder so ein bisschen halbliberale Partei, also für österreichische Verhältnisse sehr liberal, aber für Schweizer ist sie nicht, die ist letzte Woche gescheitert. Zuerst sind die NEOS ausgestiegen, dann die ÖVP, der Bundeskanzler Karl Nehammer, ist zurückgetreten, übernommen hat ein Find von der FPÖ, ein Herr Stocker, der aufgefallen ist letzten Sommer, indem er fast täglich gegen die FPÖ geschossen hat. Darum weiss ich nicht, es könnte durchaus sein, dass es auch in Österreich, obwohl jetzt gestern wirklich der Herr Van der Bellen, dem Herr Kickel von der FPÖ, den Auftrag, eine Regierung zu bilden, gegeben hat, Das wird nicht so einfach sein, dort wirklich eine Regierung am Schluss zu bilden. Es ist auch möglich, dass man lang keine Regierung wird haben und vielleicht am Schluss wieder Neuwahlen.
Und einfach, dass ihr ein bisschen seht, wie der Zustand ist von der Demokratie in Österreich. Ich meine, der Präsident, der Bundespräsident, der sich jetzt zuerst wirklich monatelang, ja, man muss es so sagen, geweigert hat, der FPÖ den Regierungsbildungsauftrag zu geben, was eigentlich ein bisschen Usus ist. Es ist nicht nach der Verfassung, aber es ist eigentlich Usus, dass die stärkste Partei logischerweise zuerst muss probieren, mal eine Regierung zu bilden. Und der Bundespräsident in Österreich ist ja nicht ein Kaiser. Also vielleicht hat er das Gefühl, er sei, leider sitzt er eben
er wohnt in der Hofburg.
Er hat wahrscheinlich das Gefühl, er sei immer noch der Kaiser. Also eben, er ist eigentlich nicht der Kaiser, sondern hat die gleichen Funktionen mehr oder weniger wie der Bundespräsident in Deutschland. Also er hat eigentlich nicht so viel auszurichten. Und was ich auch noch unglaublich finde, ist, oder? Ich meine, der ist von den Grünen. Die Grünen haben 8,2% Wählerrate. Das ist ja nichts! Das ist ja nichts! Das ist eine Mini-Partei! Und der Chef von der Mini-Partei, der Präsident, kann einfach sagen, wem er die Regierungsbildung anvertrauen will oder nicht. Was ist da los? Ist das eine Demokratie? Die FPÖ hat 28,8%. Die Grünen haben 8%. Aber der Herr Van Bellen, heisst er Van der Bellen oder Van Bellen?
Van der Bellen.
Van der Bellen hat das Gefühl, er wüsste es besser, er brauche keine Demokratie. Und das ist wirklich eine interessante Entwicklung. Das ist ja überall langsam ein bisschen so. Dass man einfach merkt, im Westen, wo eigentlich ja Demokratie eigentlich immer gut funktioniert hat, mehr oder weniger, gibt es viele Leute in der Elite, die Demokratie eigentlich mühsam finden. Die eigentlich Demokratie nur dann gerne haben, wenn sie gewählt werden. Aber wenn die anderen gewählt werden, dann nimmt man es alles nicht mehr so ernst. Und dann, ja, also schon ganz eine bittere Sache. Ich weiss nicht, Dominik, was ist deine Prognose? Also wird es eine Regierung geben oder nicht?
Ich glaube, am Schluss wird es eine Regierung geben. Ich denke aber, die ÖVP muss noch ihren Chef auswechseln. Das geht aus Glaubwürdigkeitsgründen nicht. Ich denke aber, das könnte gehen. Dann gibt es eine schwarz-blaue Regierung. Ich wette das nur schon aus einem anderen Grund, nämlich wegen der Schweiz. Du erinnerst dich, im Jahr 2000 hat es schon mal eine schwarz-blaue Regierung gegeben. Und dann ist der Bundesrat vor einem grossen Problem gewesen, ob er mitmacht bei den Sanktionen, die die EU verhängt. Und die EU hat dann einfach eine völlige Blockade da mit der Regierung Wolfgang Schüssel gemacht. Und ich habe mich erinnert,
wie der Bundeskanzler war von der ÖVP. Genau. Kann man den noch betonen, genau. Oder? Also immerhin, ja.
Und es gibt ja die Tradition, dass der neue Bundeskanzler aus Österreich die erste Reise in die Schweiz macht. Und ich habe dann zufälligerweise im Januar 2000 ein Nachtessen gehabt mit dem Joseph Deiss und der Ruth Metzler, also Außenminister und Ruth Metzler Justizministerin. Und wir haben dann dort einen Abend lang diskutiert, ob die Schweiz jetzt den Wolfgang Schüssel ausladen soll, damit Brüssel zufrieden ist. Und ich habe dort ein Plädoyer gehalten, also man muss, glaube ich, mir langsam das Eiserne Kreuz der Republik Österreich geben, weil ich gesagt habe, Herr Deiss, das kommt doch nicht in Frage, so eine Tradition, und wir sind nicht Mitglied in dieser EU, was kommt eigentlich hin? Also ich sage nicht, dass ich den Herrn Deiss beeinflusst habe, aber es ist am Schluss so gewesen, dass die Schweiz den Herrn Schüssel empfangen hat, unter Getöse, und mich nimmt es Wunder, wie das mal wäre, ob der Ignazio Cassis würde auf Brüssel kriechen und den Herr Kickl ablehnen oder ob wir wieder den Mut hätten. Das nimmt mich halt einfach Wunder.
Wobei ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Brüssel sich jetzt noch getraut, blöd zu tun. Also, sie haben ja Giorgia Meloni geschluckt, oder? Ich meine, das ist immerhin eine gewesen, die aus der faschistischen Tradition rauskommt. Mit dem Orban haben sie sich nicht abgefunden, aber sie haben es auch geschluckt. Sie haben auch die Regierung unter Beteiligung von Geert Wilders akzeptiert. Ich meine, die Zeitenwende ist schon offensichtlich. Sie haben immer noch Mühe, aber es ist offensichtlich. Es geht nach rechts. Und es geht nicht mehr. Also ich glaube, sie machen es nicht mehr. Das haben sie damals sich noch getraut, aber das ist lang, lang her. Also, aber trotzdem muss ich auch dir zugeben, also ich würde jetzt sagen, du hast einen Tod sicher beeinflusst, weil der Joseph Deiss hat sonst fast nie irgendetwas Mutiges gemacht. Und genau. Von dem her muss es eigentlich so gewesen sein, weil du ja nicht die ganze Zeit mit dem hast können zu Nacht essen. Das geht ja nicht. Also nein, von dem her kann das gut sein. Aber wie gesagt, ich habe nicht Angst, dass das noch einmal passiert. Gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz wichtig, die Initiative. Das ist eine entscheidende Initiative, die sogenannte Kompass-Initiative. Da geht es wirklich darum, ob wir noch weiterhin eben können sagen und machen, was wir wollen, oder ob wir jedes Mal nach Brüssel wackeln und fragen, was wollen wir? Müssen wir jetzt die SVP aber schmieren oder müssen wir das Gesetz übernehmen oder nicht. Es geht nicht nur um das Rahmenabkommen, sondern es geht vor allem darum, dass bei solchen wichtigen Sachen wie das Rahmenabkommen es ständig mehr gilt. Und das ist der Zweck, Sinn und Zweck von dieser Kompass-Initiative. Hört gut zu.
Muss die Schweiz bald automatisch EU-Recht übernehmen? Die Kompass-Initiative will genau das verhindern. Bei völkerrechtlichen Verträgen mit dynamischer Rechtsübernahme sollen Volk und Stände mitreden können. Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Es geht um unsere direkte Demokratie. Unterschreibt darum jetzt die Kompass-Initiative. Mehr Informationen gibt es unter www.kompasseuropa.ch.
Ja, jetzt kommt noch eine Lieblingsmeldung für uns, weil wir sind ja wirklich die absoluten, wie soll man sagen, wir sind wirklich die Beamten am ernstesten nehmen in unserem Land. Es gibt wahrscheinlich kein Podcast, kein Medium, wo sich so intensiv mit einer unglaublichen Liebe zum Detail unseren Beamten widmet. Und da ist jetzt eine Sonntagszeitung eine sehr gute Geschichte gekommen zum Thema Homeoffice und Beamten. Dominik, um was geht's?
Ja, es hören auch viele Beamtinnen und Beamte zu. Darum wirklich Grüße an die ganze Bundesverwaltung. Wir lieben euch heiss, auch im Jahr 2025. Und darum müssen wir schon noch die Geschichte von der Sonntagszeitung besprechen. 3/4 der Bundesangestellten machen offenbar Homeoffice, sogar Asylgesuche und militärische Lagebesprechungen kann man am Küchentisch machen, wenn man beim Bund schafft und dort mehr verdient. 12-17% habe ich im Kopf. Als für vergleichbare Stellen in der Privatwirtschaft. Und das, obwohl in der Wirtschaft die Zeit längstens vorbei ist. Man weiss, dass es eben nicht so ist, dass die Leute produktiver sind zu Hause. Und das kommt in diesem Artikel auch ein bisschen vor, weil es steht dann so ein bisschen verschmitzt. Ja, es sei dann halt einfacher, Beruf und Familienleben miteinander zu verbinden, wenn man zu Hause arbeiten können.
Genau, und das ist ja sehr gut, wenn die Familie der Beamten wirklich blüht, dann gibt es noch mehr Beamte, weil ich bin absolut überzeugt, dass der Beamtenstand tut sich richtig Feudaladel entwickeln und wahrscheinlich wird dann bald einmal die Beamtenstellung auch noch erblich. Und von dem her ist es sehr wichtig, dass ihr auf eure Familie schaut, dass ihr erstens immer schaut, dass ihr genug Kinder habt und dass dann die auch eure Positionen können erben. Nein, aber was mich noch Wunder nimmt, Homeoffice, also das heisst, denn die sind die ganze Zeit im Homeoffice, 5 Tage, oder wie muss man das verstehen?
Nein, das ist nicht so, oder? Also es heisst einfach, man hat einfach in der Personalumfrage von Ende 23 hat man gefragt, eben, ob sie die Möglichkeit haben und ob sie sie nutzen. 83% der befragten Mitarbeiter vom Bund haben gesagt, dass sie die Möglichkeit haben und 74 machen es auch. Es ist nicht ganz klar, oder wie viel das dann auch wirklich gebraucht wird. Aber und es gibt, ich finde es auch noch verrückt, der Bund ist ein Arbeitgeber, der sich für das nicht interessiert. Ich habe nämlich auch schon beim Personalamt gefragt, ja, aber wissen die denn irgendwie, wer denn wenn überhaupt noch kommt, oder? Und da sagt man, nein, das, ja, also man hat nicht gesagt, das interessiert einem nicht, aber ich als Frager habe den Eindruck bekommen. Und das finde ich natürlich nicht gut. Ich meine, als Chef musst du schon irgendwie wissen, wann kommt wer und wie ist es genau. Und man kann auch ein Open, von mir aus ist es ja okay, wenn man einen Tag pro Woche Homeoffice macht. Je nachdem. Aber irgendwo muss es eine obere Grenze haben und das kommt da jetzt einmal nicht zum Ausdruck.
Genau, und ich meine, wie du es richtig sagst, die meisten Firmen haben gemerkt, das ist nicht eine so gute Idee, weil es ist einerseits eben, was Produktivität her betrifft, nicht so wahnsinnig berauschend, aber es hat ja noch einen anderen Aspekt, wo wir auch bei den Medien sehen, denn die Medien hat es ja auch eine unglaubliche Pandemie gegeben vom Homeoffice, auch beim Nebelspalter, müssen wir zugeben. Und es ist wahnsinnig schwierig, ein Team, den Geist von einem Team, den Spirit von einem Team aufrechtzuerhalten, wenn die Leute einfach nur im Homeoffice hocken. Das geht nicht. Man muss sich ab und zu physisch sehen. Jetzt kann man sagen, bei den Beamten ist es nicht so schlimm, die müssen ja gar nicht kreativ sein, sind wir sogar froh, wenn sie nicht zu kreativ sind. Aber grundsätzlich ist doch einfach klar, wenn man das Geld nimmt vom Staat, vom Steuerzahler, dann ist man eben ein Staatsdiener. So hat es früher noch mal geheissen. Und da kann man eigentlich nicht einfach daheim hocken am Küchentisch und das Rahmenabkommen gutheissen, zum Beispiel.
Wer jetzt den Podcast auf YouTube schaut und ahnt, dass ich von zu Hause den aufnehme, dem muss ich jetzt zugeben. Ich bin wirklich zu Hause. aber ich habe heute fast eine ganztägige Moderation gehabt und bin darum nicht ins Büro gegangen. Also Entschuldigung, ich bin
ja, gut, wirklich nein, ins Büro. Aber du musst dich nicht entschuldigen, weil wir sind eine private Firma. Exakt. Und das geht nur unsere Aktionäre etwas an. Und wenn unsere Aktionäre finden, der Dominik Feusi, der hockt die ganze Zeit vor seinem Hirschgeweih und macht sonst nichts, dann könnt ihr ja reklamieren. Das ist etwas anderes. Ich als Steuerzahler beim Bund, ich kann Kopfendeckel gar nichts machen. Die gehen ins Homeoffice und lachen sich einen Schranz, wenn ich da das zwar beklagen und kritisieren, aber das nehmen sie ja gar nicht ernst, weil Steuerzahler sind ja sehr geduldige Wesen. Gut, in dem Sinn schauen wir weiter, dass das besser kommt. Kampf der Bürokratie, eines der wichtigsten Themen, immer gewesen vom Nebelspalter, schauen zurück. Bürokratie ist immer eines der ganz, ganz guten Satire-Themen gewesen vom Nebelspalter. Das war auf Bern einfach auf dem nebelspalter.ch. Dominik Feusi und Markus Somm. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren, so helfen ihr uns am meisten. So schaut ihr auch, dass wir weiterhin im Homeoffice können verfaulen. Und das Zweite ist, könnt ihr euch nie entschuldigen, dass ihr nicht Beamte worden seid. In dem Sinn, merci vielmals, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch